Anna, wir müssen reden.
Das machen wir, Jenny.
Und zwar starten wir in Folge 34 unseres Podcasts, die, in der wir scouten. Und das heißt jetzt nicht, dass wir die Offseason, unsere dritte Offseason, nutzen, um SpielerInnen in anderen Ländern zu scouten und zu verpflichten, sondern die heutige Folge fokussiert sich auf das Thema Scouting Report, also etwas, was TrainerInnen, was Coaching Staff anfertigt in Vorbereitung auf ein Spiel. Wir hatten ja in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass wir in vielen Ligen, manche sind vorbei, aber in vielen Ligen auch gerade noch die entscheidende Saisonphase haben. Meisterschaften werden ausgespielt. Jetzt, heute, Freitag, der 22. Mai, an dem wir aufnehmen, Startschuss in das Euroleague Top 4 der Männer. Also, es geht um den heißen Brei. Jetzt sind wir schon wieder bei Kartoffelbrei. Und da sind wir uns ziemlich sicher, zumindest aus unserer Erfahrung, nutzen viele das Tool Scouting Report.
Ich bin kurz irritiert, weil ich das Gefühl habe, die Anwendung des Sprichworts war wieder nicht ganz im Sinne des Eigentlichen.
Wie, es geht nicht um den heißen Brei, man redet um den heißen
Man
Brei, oder?
redet um den heißen Brei herum.
Und um was
Es
geht's?
um die Wurst geht's.
Es geht um die Wurst. Um die Grützwurst, das ist auch Brei. Dann sind wir wieder beim
Das
Thema Brei. Schon zu Beginn dieser Folge sehr harter Tobak für unsere ZuhörerInnen, was das Verhunzen von Sprichwörtern angeht. Aber du stimmst mir zu. Also in entscheidenden Phasen, wir können ja gleich nochmal diskutieren, ob das bei jedem Spiel notwendig ist, aber in der entscheidenden Phase der Saison sind wir uns einig, dass TrainerInnen-Teams, dass Coaching-Staffs auf das Tool Scouting Report zurückgreifen?
Ja, ich würde mich einfach mal sehr weit aus dem Fenster lehnen und sagen, grundsätzlich wahrscheinlich für jedes Spiel. Kommt aber ja immer darauf an, in welchen Ligen sich jetzt unsere Zuhörer aktiv bewegen. Deshalb glaube ich, ist es auch gut, dass wir darüber sprechen, weil ich glaube, abhängig davon ist nicht nur Notwendigkeit zu bewerten, sondern vielleicht auch ändern sich Inhalte oder ändern sich Formate und so weiter. Aber ich würde behaupten, dass wenn wir uns sozusagen in semiprofessionellen oder ambitionierten Jugendligen bis hin zu semiprofessionellen und professionellen Ligen befinden, dann glaube ich schon, dass die Notwendigkeit da ist, jedes Spiel entsprechend vorzubereiten. Aber es ist schon richtig, vielleicht immer mal über U14-Meisterschaften oder U16-Vereinsmeisterschaften, da ist das vielleicht etwas, was dann so in Bezug auf weiterführende Meisterschaften vielleicht das erste Mal dann auch benutzt wird. Deshalb gebe ich dir da recht.
Sehr gut, das freut mich. Ja, das ist ja eine Sache, die wir schon oft angesprochen haben. Je nach Niveau, je nach Struktur, je nach Leistungsstärke, Dichte und auch Ambition kann es natürlich variieren. Aber die Strukturen, die wir ansprechen, eben die ambitionierten, semi-professionellen bis professionellen Strukturen, da ist das schon eine alltägliche Sache. Aber bevor wir tiefer in die Materie einsteigen, Hanna, was ist denn überhaupt ein Scouting Report? Mal so kurz zusammengefasst. Das ist ja deine Königsdisziplin. Kurz etwas zusammenfassen.
Was ist ein Scouting Report? Ein Reporting oder ein Informationspapier würde ich es einfach mal nennen, obwohl ich Papier jetzt einfach mal auch, das können wir nachher mal diskutieren, ob das denn immer ein Papier sein muss. Ein Briefing oder eine kurze Analyse, die den Spielerinnen in erster Linie dienen soll. Das, was man sozusagen in der Spielvorbereitung bespricht, trainiert, erarbeitet hat und wichtige Statistiken oder wichtige Informationen, die für den Erfolg des Spiels helfen könnten, zusammenzufassen und so die Mannschaft auf den anstehenden Wettbewerb oder das anstehende Spiel entsprechend vorzubereiten. Kann man das so sagen?
Ja.
Sehr schwammig, ne?
Ja, wir haben ja gesagt, wir gehen noch detaillierter auf das Thema ein, aber ich finde es erstmal eine gute Zusammenfassung. Ich würde vielleicht noch den Begriff Fact Sheet, Neudeutsch, ja auch oft benutzt mittlerweile, so mit in den Raum werfen und würde dir aber vielleicht widersprechen, dass es in erster Linie für die SpielerInnen ist. Ich glaube schon auch, dass für TrainerInnen in der Vorbereitung auf ein Spiel und auch während des Spiels sowas ein Anker sein kann, auf den man sich immer wieder berufen kann in der Gesamtkonstellation eines Teams. Also ich meine, die TrainerInnen arbeiten das heraus. Das können wir ja gleich nochmal so ein bisschen erklären, wie das funktioniert, und stellen das dem Team, den SpielerInnen zur Verfügung. Aber es ist natürlich trotzdem etwas, also ein Factsheet oder ein Papier, wie du es genannt hast, oder was auch immer, eine Auflistung von Stärken, Schwächen der gegnerischen Mannschaft, an denen man sich immer wieder oder an die man immer wieder anknüpfen kann, vor dem Spiel, in der Vorbereitung auf ein Spiel, während des Spiels, in der Ansprache vorm Spiel, in der Halbzeitpause, in Ansprachen an einzelne Teams, an einzelne SpielerInnen. Hey, erinnere dich, das ist die Stärke deiner Gegnerin, deiner Direkten, das ist die Schwäche, das und das wollen wir ausnutzen in der und der Situation. Also ich glaube, das ist schon auch wichtig für TrainerInnen.
Ja, Challenge accepted, wenn du es jetzt darauf anlegst, mich hier auseinanderzunehmen. Nein, an.
Du bist Barney Stinson, du hast die Challenge accepted. Ich bin Ted Mosby, ich habe mein Yellow Legal Pad hier liegen mit den Pro- und Kontra-Argumenten. Also,
Okay,
let's
okay.
go.
Okay. Nein, also ich glaube, dass die Vorbereitung und das sozusagen die Sammlung an Informationen, an Daten, an Facts, die man braucht, um das Spiel nicht nur, das ist richtig, nicht nur sozusagen vorzubereiten, sondern auch auf die Informationen während des Spiels zurückgreifen zu können. Ich glaube, dass der Scouting-Report, den ich jetzt gemeint habe, tatsächlich in erster Linie ist sozusagen das, was die Trainer herausgearbeitet haben über die Vorbereitung, so gut verdaubar und so wie möglich auf die Informationen runterzubrechen, die die Spielerinnen brauchen. Gebe dir vollkommen recht, dass die Informationen an sich und das auch runtergebrochen mit den wichtigsten Infos, die die Trainer brauchen, total hilfreich ist. Und manchmal, oder in vielen Fällen, ist das auch dann das Gleiche, weil es am Ende sich auf die wichtigsten Informationen reduziert. Ich glaube aber schon, dass vielleicht auch Trainer dann noch mal ein paar andere Informationen brauchen und dass sie oft auch eine sehr viel tiefere Datenlage haben, als sie dann am Ende an die Spielerin weitergeben. Das heißt, für mich war jetzt sozusagen die Idee des Scouting Reports, was ist sozusagen die reduzierte Information, die ich an die Spielerin weitergebe, um sie nicht zu überfrachten und um sie aufs Wichtigste zu reduzieren. Und das hilft dann auch, und das teilt man dann normalerweise, das ist schon richtig, auch im Coaching-Staff. Meistens hat der Coaching-Staff das gemeinsam erarbeitet und meistens ist sozusagen das Wissen, was die Coaches haben über den Gegner, oft viel breiter noch als das, was am Ende über den Spielern weitergegeben wird. Aber so ein paar Sachen, glaube ich, gebe ich dir vollkommen recht. Freiwurfquote, wen faule ich am Ende zum Beispiel, ne? Oder was sind vielleicht deren Last Second Plays? Und die brauchen dann vielleicht eher die Coaches in dem Moment, wo sie vielleicht irgendwie in der letzten Sekunde ein Timeout verteidigen müssen. Immer vorausgesetzt, es wird dann auch so gespielt, aber da können wir uns dann nachher auch nochmal drüber unterhalten.
In diesen Aspekten stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich muss jetzt als Trainerin meinen Spielerinnen nicht vor dem Spiel sagen, welche Spielerin wir eventuell in den letzten 30 Sekunden faulen können, weil sie die schlechteste Freiwurfquote haben. Das passiert dann irgendwie kurz vorher, wenn wir es benötigen als Team, wenn wir in der Situation überhaupt sind. Also die gut vorbereiteten Häppchen, die dann so als Flying Buffet präsentiert werden. Das ist ja auch sehr, sehr neumodisch. Wir hangeln uns mal weiter an unserem Verlaufsplan. Wir haben eigentlich die Frage, warum braucht man einen Scouting-Report schon beantwortet, würde ich sagen. Also die Häppchen, die man präsentiert, was sind Stärken, was sind Schwächen von der Mannschaft, der gegnerischen Mannschaft in Summe und der einzelnen SpielerInnen in Offense, in Defense. Alles, was man so benötigt, und die TrainerInnen brechen es dann so runter auf das, was man erstmal für am relevantesten erachtet, und hat aber noch was in der Hinterhand, falls das doch von den anderen kommt oder falls man es in einer speziellen Situation braucht.
Genau.
Super. Dann können wir uns ja eigentlich auch schon so dem Hauptteil unseres Podcasts, unserer heutigen Folge widmen. Und zwar, wie ist denn so ein Scouting-Report aufgebaut, beziehungsweise was ist der Fokus oder was kann vielmehr der Fokus von einem Scouting-Report sein? Und da kann man mal so eine Struktur aufmachen. Man kann den Fokus setzen auf die gegnerische Mannschaft, Darüber haben wir jetzt gerade auch schon viel gesprochen. Und da hätte man quasi nochmal die Unterkategorien. Okay, da gibt es das gegnerische Team, dann gibt es individuelle SpielerInnen des gegnerischen Teams, dann gibt es deren Offense und deren Defense. Und dann könnte man noch entscheiden zwischen, scoutet man detaillierte Setplays, detaillierte Systeme, die die gegnerische Mannschaft läuft, oder konzentriert man sich auf Automatismen, also sowas wie, wie verteidigen wir Handoff, wie verteidigen wir Pick-and-Roll-Situationen, wie verteidigen wir Staggered-Screens, wir verteidigen bei Einwurf-Baseline immer in Zone, egal was die laufen und so weiter und so fort. Können wir gleich nochmal drauf eingehen. Und das ist vielleicht eine ganz andere Herangehensweise, als wir die so in unserem Trainerin-Dasein hatten. Man kann sich natürlich auch auf die eigene Mannschaft konzentrieren und sagen, die machen das. Und das sind dann wiederum unsere Anpassungen und wir fokussieren uns auf uns. Deswegen der Scouting Report mit, das sind unsere Stärken, das wollen wir ausspielen, wenn sie das und das spielen, deren Defense ist Zone, deswegen spielen wir die und die Set Plays und so weiter und so fort. Wie würdest du da rangehen, Hannah? Und die wichtigste Frage zuerst, wie lang sollte so ein Scouting Report sein?
Jetzt versuche ich mal sozusagen diese ganzen Fragen, mich den ganzen Fragen anzunähern. Und ich glaube, dass es erstmal wichtig ist, dass es kein richtig oder falsch gibt. Ich glaube, dass sozusagen Scouting Report total stark in Beziehung zu setzen ist mit der Philosophie des Trainers, der Art und Weise des Trainers zu arbeiten. Da gibt es ja ganz verschiedene Extreme. Es gibt Trainer, die sozusagen komplett aus der My Philosophy is-Ecke kommen. Das heißt, wir ziehen unser Ding durch, wir glauben an uns, wir haben unsere Art zu spielen und das ist sozusagen unsere DNI als Mannschaft. Und das ziehen wir durch bis zum Ende, ganz egal, was der Gegner macht, weil wir sozusagen uns in den Mittelpunkt stellen. Dann gibt es sozusagen die komplett andere Ecke, die sehr, sehr, sehr stark sich immer auf den Gegner fokussieren und einfach jeden Gegner komplett auseinandernehmen und die Art und Weise zu spielen und zu verteidigen und anzugreifen, dann auch sehr stark auf den Gegner anpassen. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, wer ist die Mannschaft? Also mit wem arbeite ich? Ich glaube, dass das ein total wichtiger Punkt ist, weil ein Scouting Report von einem Euroleague-Männerteam wird nicht dieselben Inhalte haben wie ein Scouting für eine U14-Mannschaft, weil einfach natürlich auch die Erfahrung und die Fähigkeit, die Informationen zu konsumieren, zu verarbeiten, umzusetzen, eine ganz andere sind. Ich glaube, das ist wie bei allem, was sozusagen an Wissen im Bereich Coaching an Spieler weitergegeben werden muss. Ich glaube, die große Kunst ist, das ist auch, glaube ich, das, was die wirklich besten Trainer dieser Welt ausmacht, ist einen unfassbaren Wissensschatz zu haben und in der Lage zu sein, all das Wissen, was man hat und all die Informationen, die man hat, immer genau auf den Rezipienten quasi und die Situation anzupassen und runterzubrechen. Und ich glaube, das ist schon mal die größte Hürde. Deshalb ist es vielleicht ganz gut, da anzufangen. Das ist, glaube ich, eine Hürde, vor der ganz viele Trainer stehen. Ich auch immer stand. Deshalb, wir können das ja gleich mal analysieren. Ich glaube, meine Scouting Reports sind immer kürzer geworden, je erfahrener oder je älter oder je gereifter ich war als Trainer, weil man natürlich sehr oft auch ja, so ein bisschen von dem eigenen Ego und der Notwendigkeit, dass man das Gefühl hat, man will dann auch den Spielerinnen zeigen, was man alles gemacht hat und was man alles vorbereitet hat und so ein bisschen auch rechtfertigen, dass man wirklich auch bis in die Tiefe sich mit allem beschäftigt hat und die Kompetenz, die man hat und das Wissen, das man hat und die Fachkompetenz. Und irgendwann hat man diese Notwendigkeit oder empfindet die nicht mehr, dass man sich irgendwie beweisen muss. Und das ist dann oft sehr befreiend für beide Seiten, weil man dann wirklich in der Lage ist, es einfach nur noch runterzubrechen auf das, was wichtig ist. Aber man sollte immer in der Lage sein, jede Rückfrage auch beantworten zu können, die über die Informationen hinausgeht.
Das ist auf jeden
So.
Fall eine Sache, die ich auch noch ergänzt hätte. Du hast es ja auch gerade schon gesagt. Also klar, es ist wieder das Setting, was auch so ein bisschen darüber bestimmt, wie der Scouting Report aussieht. Aber es ist auch wichtig zu wissen, Was habe ich für SpielerInnen in meinem Team? Wie verarbeiten die Informationen? Was für Informationen können sie verarbeiten? Wie viele Informationen können sie in welchem Zeitraum verarbeiten? Um jetzt mal so hochintellektuell zu klingen, geht so ein bisschen so in die Richtung Vier-Ohren-Modell, hat ja jeder unserer ZuhörerInnen vielleicht schon mal gehört. Kommunikation ist ja immer das, was beim Empfänger ankommt. Und ich kann ja als Absender noch so kluge Sachen sagen und noch so kluge Sachen auf so einen Scouting-Report schreiben. Wenn es meine EmpfängerInnen nicht verarbeiten können, dann ist halt die ganze Arbeit umsonst gewesen. Deswegen ist es halt sehr, sehr wichtig, da vielleicht auch in den Prozess zu gehen, in den Austausch vor allem auch zu gehen mit den SpielerInnen, um dann eben als Team, da hatten wir auch schon mal in einer Folge drüber gesprochen, über eine Saison hinweg irgendwie zu entwickeln, was für alle Seiten am besten ist.
Richtig. Und auch lernen und verstehen, es geht nicht um dich und es geht nicht darum, dich zu beweisen und es geht nicht um dein Ego oder es geht nicht um deine eigenen Unsicherheiten, sondern es geht einfach ganz schlicht und einfach darum, was hilft den Spielerinnen und was brauchen sie und was brauchen sie vielleicht auch nicht. Und auch Mut, wirklich Dinge aufs Wesentliche runter zu reduzieren. Das ist für mich sozusagen auch die höchste Form an Wissensvermittlung, egal ob das Lehrer sind oder ob das Trainer sind, wirklich ganz komplexe Sachverhalte so einfach wie möglich erklären zu können. Und oft neigt man dazu, Sachen zu verkomplizieren, weil es dann mehr sophisticated klingt oder intellektueller und die Leute dann sagen, oh krass, die hat so viel Ahnung und die hat so viele oder der kennt so viele Fachbegriffe und so weiter. Und ich glaube, davon muss man sich lösen und dann wird man auch ein besserer Trainer. Aber sozusagen nochmal jetzt runterzubrechen, ich glaube, es gibt so verschiedene Elemente und ich glaube, dass für einen selber und für seine Mannschaft wichtig ist zu verstehen, was sind die Elemente, die wirklich helfen und was sind die Informationen, die wirklich helfen und das oft auch sehr stark vom Gegner abhängig ist. Also die Frage, konzentriere ich mich sehr stark auf Spieler oder konzentriere ich mich auf Grundsituationen oder konzentriere ich mich auf Sets? Hängt für mich sehr stark davon ab, wie spielt die andere Mannschaft. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen aus dem, in Anführungszeichen, aus dem Nähkästchen plauder, Gott sei Dank hat sich auch der Basketball einfach sehr stark weiterentwickelt. Ne? Also es gab Zeiten, auch noch deine aktive Zeiten als Spielerin und auch meine aktiven Zeiten als Trainerin. Und leider sehe ich es immer noch und bin dann immer schockiert, dass es irgendwie anscheinend doch noch diese Typen von Trainern gibt, die wirklich dieselben Systeme einfach hoch und runter spielen und auch diese und das auch total einfordern, also diese Strukturen auch krass einfordern. Das ist natürlich immer ein gefundenes Fressen. Also es ist, da wird einem ja sozusagen schon in Anführungszeichen der halbe Sieg auf dem Silbertablett präsentiert, weil es gab Spiele, die konnte man so vorbereiten vor 15 Jahren, dass man sagt, okay, wenn ich diesen Ball-Reversal halt denie, dann bricht halt das komplette Set zusammen, weil die Spieler dann auch nicht nach anderen Lösungen suchen und das ist eigentlich was, was schön ist, dass sich der Basketball, auch der Frauenbasketball, so weiterentwickelt hat, dass Spieler auch immer mehr Situationen lesen und nicht nur Abläufe abspulen und auch aus Systemen aussteigen und gute Ausstiege finden und Grundsituationen lesen können und Alternativen haben. Und das macht natürlich das Scouting ein bisschen schwieriger, weil man kann halt nicht nur Sets verteidigen, sondern man verteilt eher Grundsituationen und eher Spieler und eher Stärken und Schwächen. Aber das kommt halt immer sehr stark auch auf die eigene Mannschaft und auf die gegnerische Mannschaft an. Deshalb, ich glaube, dass es am sinnvollsten ist, zu gucken, was brauche ich für meine Mannschaft, was sind sozusagen auch meine Stärken als Trainer, was sind meine Stärken als Mannschaft. Und darauf würde ich auch einen Scouting-Report aufbauen und glaube ich auch noch total wichtig, was habe ich überhaupt für eine Datenlage? Also ich habe halt, wenn ich halt in Ligen coache, ich sag mal jetzt U14, da muss ich schon hoffen, dass irgendwer mal ein Spiel aufgenommen hat. Ich weiß nicht, wie aktuell die Situation ist, aber normalerweise gibt es, glaube ich, in U14 oder U16, bis auf WNBL gibt es ja nicht die Verpflichtung, Spiele zu übertragen oder Spiele irgendwo hochzuladen. Das heißt, ich kann mich halt irgendwie auf Basisstatistiken verlassen. Wer macht die meisten Punkte? Dann gibt es vielleicht noch irgendwie in den Statistiken der Landesverbände eine Dreierquote und wenn man Glück hat, Rebounds, aber dann hört es eigentlich auch schon auf, glaube ich. Außer du korrigierst mich jetzt. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen raus.
Ich glaube, das hat nicht
bisschen.
zwingend was mit den verschiedenen Landesverbänden zu tun. Das hat damit zu tun, wie viel du bereit bist, für eine Scouting-App oder Statistik-App zu zahlen mittlerweile. Und selbst wenn du die Bezahlversion hast, siehst du zum Beispiel in der WNBL auch nicht alles. Die DBBL siehst du da gar nicht. Da siehst du nur die Viertelergebnisse und die Ergebnisse. Für die DBBL musst du schon wieder auf eine andere Homepage oder eine andere App gehen. Und ich sag mal, auf Landesebene, also in den höchsten Spielklassen jetzt hier in Berlin, weil ich nun mal hier bin, ist es, glaube ich, so, wenn du länger als Trainerin tätig bist, kennst du halt irgendwie die SpielerInnen, weil du seit 3, 4, 5 Jahren gegen die spielst mit deiner Mannschaft und siehst die halt dann 2, 3, 4 Mal im Jahr mit Quali-Turnier und so weiter und so fort und kennst halt dadurch so die Stärken. Aber also von Video habe ich da jetzt auch noch nichts mitbekommen.
Das heißt, das, genau, das ist halt, glaube ich, auch nochmal ein extrem wichtiger Faktor, ne? Also, wenn wir irgendwie von, also das ganze Thema Advanced Stats, das war bis vor 10 Jahren, war das überhaupt gar kein Thema. Dann kam das so langsam auf, Huddle, Synergy und so weiter, wo du halt nicht nur die Grundstatistiken hast, sondern halt diese Advanced Stats. Das geht ja bis, das kannst du ja bis ins wirklich ins Detail mittlerweile runterbrechen, ne? Und hast da Informationen, die extrem hilfreich sind auf einem bestimmten Level, die aber auch wieder vollkommen überfordern würden auf einem anderen Level.
Und
Das heißt, ich
selbst
glaube, das.
dann, sorry, dass ich dich nochmal unterbreche, und selbst dann, also ich sehe, eine Spielerin macht 20 Punkte in 15 Minuten Spielzeit. Wow, okay, gut. Könnte eine gute Scorerin sein. Selbst dann weiß ich ja noch nicht, aus welchen Situationen scoret sie denn. Ja, also keine Ahnung, wenn ich wirklich nur den Namen sehe, ich weiß nicht, wie groß die Spielerin ist. Scoret die halt, weil sie jedes Mal unterm Korb angepasst wird? Oder ist es eine kleine Spielerin, die jedes Mal selber irgendwie eine Situation kreiert, aus der sie scoren kann? Ja, klar, ich würde dann hoffentlich sehen, sind es Zweier oder sind es Dreier, die sie trifft. Aber auch das ist ja dann eine Blackbox. Das heißt, etwas sehen, Bildmaterial haben, entweder live oder halt dann natürlich noch besser als Video, ist ja auch nochmal was ganz anderes, wenn wir über Daten sprechen.
Vollkommen richtig. Ich glaube, dass, wenn man jetzt sozusagen mal die beiden kompletten Extreme der Möglichkeiten nimmt, ne? Das heißt, von ich habe nicht mal Video, ich weiß vielleicht, wer macht die Punkte, aber wie du schon sagst, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht, welche Position, ich weiß nicht, was das für ein Spielertyp ist, bis hin zu Advanced Stats, das ist ja, da liegen ja wirklich Welten dazwischen. Ich würde behaupten, dass in der Verarbeitung der Informationen die Distanz nicht so groß ist wie die Distanz der Verfügbarkeit von Informationen. Und ich glaube, das ist halt auch ein total wichtiger Faktor. Ich glaube, dass wenn man am Ende einen guten Scouting-Report hat, natürlich gibt es einen Unterschied zwischen einem Euroleague-Spieler oder einer Spielerin oder einer 14-Spielerin, aber ich glaube, aufs Wesentliche reduziert das, was Spieler verarbeiten können, ist gar nicht so ein großer Unterschied. Und ich glaube, deshalb ist es immer total wichtig, weil das ist, glaube ich, in allen Lebensbereichen so, was brauche ich wirklich? Was sind wirklich die Kerninformationen? Und wie muss ich es reduzieren, dass wirklich die Kerninformation hängen bleibt und dass es nicht verschwimmt? Also wenn man irgendwann einfach überladen wird mit Informationen, weiß man, glaube ich, auch nicht mehr zu differenzieren, was ist jetzt wirklich wichtig, was ist der Fokus. Und ich kann mich, glaube ich, auch, also ich bin ziemlich sicher, ich weiß es, dass man sich einfach dann irgendwann auf mehr als ein paar Sachen auch nicht konzentrieren kann. Deshalb, wenn man mal so eine, ich sag mal, so eine Grundstruktur, die vielleicht dann in verschiedene Ebenen detailliert ausgearbeitet werden kann, aber ich glaube, so eine Grundstruktur für mich, und wir können ja mal so Punkt für Punkt durchgehen, ich glaube, ich würde immer anfangen mit so einer kleinen, wie so eine kleine Management-Summary, ne? Also einfach so ein paar Grundinformationen über die gegnerische Mannschaft, ne? Das können Sachen sein wie, wie ist der aktuelle Tabellenstand? Wie ist irgendwie wie waren die letzten 3 Spiele, die letzten 5 Spiele? Wie ist die aktuelle Situation? Was ist sozusagen so die Grund-DNA? Ne? Also was ist der Stil? Was haben sie vielleicht für Besonderheiten? Dass man so einfach so kurz zusammengefasst einfach den Gegner ganz topline kennenlernt. Wo stehen die? Was sind ihre Sorgen? Spielen die gegen Abstieg? Spielen die um eine Playoff-Platzierung? Kommen sie aus irgendwie einer euphorischen Siegesserie? Haben sie jetzt irgendwie vielleicht Druck, weil sie 3, 4 Spiele verloren haben? Damit würde ich immer anfangen. Und, es mag absurd klingen, aber auch, wann spielen wir, wo spielen wir, um wie viel Uhr? Das sind manchmal Informationen, die gut sind, wenn einige Spieler die vielleicht auch mal schriftlich in der Hand haben. Ne?
Das wäre so dein Kopf, dieses Scouting Report. Wir spielen gegen so und so. Wir spielen dann und dann, also an dem Tag, zu der Uhrzeit in dieser Halle. Wenn es eine Auswärtsfahrt ist, wir müssen noch dahin fahren. Wir treffen uns eher dann und dann ist dort und dort Abfahrt.
Ja, das will ich, glaube ich, nicht in den Scouting Report packen, aber das ist so, einfach so eine Grundinformation,
Ja.
ne? Einfach sozusagen, einfach um auch. Ich glaube, dass es auch wichtig ist. Ist vielleicht absurd, aber ich glaube, dass es schon wichtig ist, auch immer so die gleiche Struktur zu haben. Ich glaube, dass einfach so eine gewisse Routine, glaube ich, wichtig ist, ne? Also, dass man sagt, okay,
Finde ich auch.
Scouting Report hat immer das Look and Feel, das ist die Struktur, das sind Informationen und ich glaube, das ist einfach, das ist so eine Form von Routine, die, glaube ich, auch den Spielern dann hilft, sich in ihrer Comfortzone auch, was sozusagen den Konsum des Scouting Reports betrifft, zu bewegen.
Finde ich auch. Bin ich komplett bei dir. Wiederkehrende Struktur bin ich auch ein großer Fan von.
Und dann würde ich, glaube ich, schon so die wichtigsten Spieler einmal nennen. Ne? Ich
Du
glaube, da
fängst
gibt
mit
es.
den SpielerInnen an.
Ja, würde ich, glaube ich, machen. Ich würde, glaube ich, so
Okay.
eine kurze, oder was heißt, würde ich, glaube ich, machen? Ich meine, ja, habe ich immer gemacht. Würde ich auch beibehalten, wenn ich nochmal zurückkehren würde. Aber ich würde mit den wichtigsten Spielerinnen anfangen zu beginnen. Also, was heißt mit den wichtigsten Spielerinnen? Ich glaube, ich würde immer so bestimmte Kategorien, also die Top 3 in bestimmten Kategorien, die für uns wichtig sind, einmal nennen.
Also
Auch mit
sowas
den
wie
jeweiligen
Scoring,
Statistiken.
Rebounding,
Genau.
Assists, Steals vielleicht.
Genau, also ich würde, also ich glaube, die nicht wegzudiskutierenden Kategorien sind Topscorer, also wer sind sozusagen die wichtigsten Scorer in dem Team? Wer sind die wichtigsten Rebounder, obwohl ich da den Unterschied machen würde? Also das ist gut zu wissen, weil meistens sind wichtige Defensiv-Rebounder auch gute Offensiv-Rebounder und dann ist das sozusagen in der Summe. Ich finde für die Vorbereitung aufs Spiel ist es nicht so wichtig, wer sind gute Defensiv-Rebounder? Es ist aber extrem wichtig zu wissen, wer sind gefährliche Offensiv-Rebounder. Deshalb ich würde mich immer sozusagen auf den Fokus, also Rebound als Kategorie, aber mit einem wirklich nochmal sehr starken Fokus, auch nochmal später kommt vielleicht, wer sind wirklich unangenehme Offensiv-Rebounder, die uns wehtun können innerhalb von so einem Spiel, wenn man sie nicht auf dem Schirm haben oder nicht entsprechend ausboxen. Dann extrem wichtig, wer sind die besten Dreierschützen? Und dann kann man, dann gibt es halt noch so Kategorien, wo ich sagen würde, das ist gut zu wissen, das ist jetzt aber nicht zwingend notwendig, sozusagen als Kopfinformation. Aber im Verlauf, glaube ich, sind das Informationen, die man auch die Coaches haben sollten und die Spieler. Wer sind sozusagen, wer sind Shooter? Wer sind aber auch Non-Shooter? Also wer sind Leute, die eben, da geht es dann aber schon sehr stark ins Detail, wenn es darum geht, auf wen laufe ich halt, wer sind die Spieler, auf die wir irgendwie ein hartes Closeout laufen und auf welche laufen wir irgendwie ein Contain oder Soft Closeout, weil wir halt wissen, die werfen nicht. Und ich würde schon die schlechtesten Freiwerfer irgendwo haben, weil es immer passieren kann, dass du diese Informationen brauchst am Ende eines Spiels.
Zwischenfrage. Du hattest ja von diesem, also erstmal von diesem ganz allgemeinen Kopf gesprochen und dann so allgemeine Facts über die gegnerische Mannschaft. Bist du ein Fan von so Gegenüberstellungen dann? Also keine Ahnung, da noch relativ weit am Anfang des Scouting Reports, okay, diese Mannschaft, du hattest ja gesagt, sie kommen aus einer Winning Streak, sie kommen aus einer Losing Streak, sie haben im Schnitt so und so viele Punkte gescored. Wir scoren im Schnitt so und so viel. Die holen im Schnitt so und so viele Rebounds. Wir holen im Schnitt so und so viele Rebounds. Dass man da vielleicht so eine kleine Gegenüberstellung machen. Ich weiß, dass wir das damals in Vorbereitung auf das Top 4 mit der TUSLI WNBL gemacht haben. Einfach, um den Spielerinnen auch ein Gefühl dafür zu geben, okay, das ist eine Mannschaft, die scored im Schnitt, klar, in einer ganz anderen Staffel. Das hatten wir ja letzte Woche auch, letzte Woche in unserer letzten Folge auch besprochen. Vielleicht hat man die Mannschaft noch gar nicht getroffen und die spielen auch gegen ganz andere Teams, aber die scoren im Schnitt 20 Punkte mehr als wir. Jetzt mal statistisch gesehen, das ist ja irgendwie ein ganz anderes Mindset vielleicht. Oder ich würde davon ausgehen, als Spielerin wäre das für mich ein ganz anderes Mindset. So, okay, also entweder wir müssen halt krass über unserem Durchschnitt scoren, um das Spiel gewinnen zu können. Oder wir müssen echt sehr gut verteidigen in dem Spiel, damit wir halt mithalten können.
Ich glaube, das ist eine Information, die man super gut unterbringen kann. Das würde ich immer sozusagen am Anfang innerhalb dieser Management-Summary, wo man wirklich auch noch mal so ganz global und topline einfach so grundlegende Ziele formuliert. Also ohne jetzt tiefer ins Detail einzugehen, aber zu sagen, man hat sozusagen die Key Facts und dann hat man ganz plakativ eigentlich zu sagen, das sind sozusagen unsere Keys to win. Das sind vielleicht zwei, drei Bullet Points, aber das steht sozusagen so über allem, egal wie tief man dann später ins Detail geht. Und dann vielleicht, das hatten wir dann auch immer gemacht, so ganz übergreifend defensive Ziele. Also was sind sozusagen unsere Defensive Goals? Und da können genau solche Sachen auch rein, ne? Also da geht man jetzt nicht ins Detail und sagt, wir verteidigen jedes Pick and Roll so und so, sondern man sagt, wir wollen den Gegner unter 70 Punkten halten. Oder wir wollen Spielerin XY oder Spieler XY unter so und so viel Punkten halten. Oder wir wollen jede Transition stoppen. Oder wir wollen die Offensiv-Rebounds auf XY reduzieren. Also wirklich so ganz plakative Ziele, sowohl im Bereich Verteidigung als auch sozusagen übergreifend. Das sind dann oft auch, ja, können dann auch offensive Ziele sein, aber einfach zu sagen, okay, das sind sozusagen die drei wirklichen Schlüsselfaktoren, um das Spiel zu gewinnen. Und dann, wenn am Ende nichts hängen bleibt, dann in der Hoffnung, dass vielleicht diese Punkte dann hängen bleiben.
Genau, wir starten mit allgemeinen globalen Informationen und dann gehen wir immer weiter ins Detail. Du sagtest dann, deine Struktur wäre, dass man sich dann erstmal auf einzelne SpielerInnen konzentriert. Erstmal mit dem Fokus, okay, das sind die Top 3 Scorerinnen, sind die Top 3 Dreierwerferinnen, das sind die Top 3 Offensiv-Rebounderinnen, das sind die Top 3 schlechtesten Freiwerferinnen, die wir am Ende foulen könnten, sollte es soweit kommen. Wie sieht dann der nächste Step aus? Bleibst du dann fokussiert auf SpielerInnen oder gehst du dann erstmal wieder zurück zu global gegnerische Mannschaft, hat dieses Einwurfsystem Baseline, hat dieses Einwurfsystem Sideline, hat dieses Setup im 5 gegen 5 Halfcourt?
Also ich bin immer im Bereich Spielerinnen geblieben. Ich würde aber noch mal kurz die Unterscheidung machen. Ich glaube, dass das so ein bisschen Geschmackssache ist. Ich habe es irgendwann auch angepasst. Also ich glaube schon, dass irgendwann im Scouting Report neben den wichtigsten Scorern die besten Rebounder, die Shooter, Non-Shooter, Freiwurfspieler, Offensiv-Rebounder auftauchen sollten. Das kann man am Anfang machen. Oder man bleibt halt in diesem Globalkonzept am Anfang und sagt, das sind deren wichtigste Spielerinnen. Punkt. Also, dass wirklich klar ist, das sind irgendwie Top 3, Top 4 Spielerinnen, mit denen, je nachdem, welche Stärken und Schwächen sie haben, vielleicht auch noch gar nicht so eindringen, aber da wirklich auch einfach Gesichter. Ne? Das sind die Gesichter dieser Mannschaft und das sind die, die es in irgendeiner Art und Weise in ihren Radien einzuschränken gilt. Und dann würde ich schon gewisse Spielerinnen rauspicken. Nie weniger als drei, aber auch nie mehr als sechs. Also ich glaube, dass es wirklich unrealistisch ist, sechs Spielerinnen zu haben, die oder Spieler oder Spielerinnen, die wirklich gleichermaßen gefährlich sind. Ich würde immer gucken, dass man irgendwie so alle Positionen, damit es auch wirklich für, dann geht es ja auch um die verteidigenden Spielerinnen, auf wen konzentriere ich mich? Also, dass man sozusagen jeder sich wiederfindet auch als in der Rolle der Verteidigerin in dem Scouting Report. Und da habe ich mich schon entwickelt. Das war früher immer wirklich, glaube ich, overloaded Informationen. Also was sind die konkreten, also immer, wir hatten immer so eine Statline, ne? Was sind alle Statistiken dieser Spielerin? Es ist nicht Ich glaube, dass es nicht wichtig ist. Die Beschreibung, was ist es für ein Spielertyp, was sind Stärken, was sind Schwächen. Und ich habe es dann irgendwann wirklich auch gelernt, runterzubrechen auf die ganz wichtigen Informationen. What she does, what we do. Also zu sagen, was will sie spielen, was ist ihr Spiel und was tun wir, um das zu unterbinden. Foto und die wichtigsten Statistiken, wenn überhaupt, oder
Nummer
wirklich mit
vielleicht
ganz.
irgendwie noch, welche Nummer,
Genau,
Trikotnummer ist das?
genau, genau. Welche Nationalität zum Beispiel? Also einfach, das ist nicht wichtig. Am Ende hat das keinen
Nur für den
Einfluss auf
Trash-Talk
die.
ist das vielleicht wichtig.
Ja,
Welche Sprache versteht sie
welche
am besten?
Sprache? Aber das gehört ja irgendwie so ein bisschen zum kompletten Bild dazu. Aber wirklich nicht viel drumrum, sondern zu versuchen, ganz klare Handlungsanweisungen zu geben. Also was sind wirklich die ganz klaren Handlungsanweisungen? Immer dann, wenn ich diese Spielerin verteidige. Und was ich dann auch immer gemacht habe, ist dann irgendwo auch auf diesem Chart für diese Spielerin oder auf der Seite für diese Spielerin oder auf dem Abschnitt auch einmal all die Spielerinnen, also die Nummern unserer Spielerinnen. Also wer könnte in die Situation kommen, diese Spielerin zu verteidigen? Ne? Also das kann man jetzt auch wieder bis ins Endlose führen. Was muss ich tun, wenn ich die in einem Switch plötzlich verteidige? Also wie kann ich die halten, obwohl ich vielleicht nicht, obwohl ich in einer Mismatch-Situation bin, in welcher auch immer, das ist, glaube ich, würde viel zu weit führen für die meisten. Aber einfach zu sagen, es könnte sein, dass die und die Spielerin, also guck du dir diese Spielerin an, weil es kann sein, dass du die auf dem Feld verteidigen musst.
Mit
Mit
einer höheren
Trikotnummern zum Beispiel.
Wahrscheinlichkeit verteidigst du
Genau.
sie, als wir kommen in die Situation, dass wir switchen müssen oder,
Genau.
sondern das könnte einer deiner Hauptgegenspielerinnen für das Spiel sein.
Genau. Oft haben wir das dann so gemacht, am Ende hin Chart, auch vielleicht Evolution. Früher waren die Scouting Reports immer in einem Word-Dokument oder in einer Excel. Am Ende waren es PowerPoint-Präsentationen, die dann als PDF visuell auch aufgearbeitet, damit man sich das auch gut anguckt, die wichtigsten Informationen hängen bleiben, Fotos, Gesichter und so weiter. Und dann kann man dann sozusagen irgendwie auf diesem Chart kleines Textfeld, wo dann die Nummern sind, die diese Spielerinnen unter Umständen verteidigen können. Muss man nicht, kann man, ist dann ein Service für die Spielerinnen, damit sie wissen, okay, die muss ich mir vielleicht mal genauer angucken. Und das würde ich dann schon machen für die wichtigsten Spielerinnen. Und dann, falls du keine Einwände hast oder nichts ergänzen möchtest.
Ich würde nur ergänzen, dass ich es auch für wichtig halte, dass man da nicht alle 12 SpielerInnen des gegnerischen Teams auflistet, weil ich möchte niemanden auf die Füße treten, aber sorry, SpielerInnen 10 bis 12, die mal 3 Minuten spielen, die brauchen da nicht drauf. So, sorry. Und
Richtig.
also das kann ich dann als Trainerin auch verkraften. Oder ich muss es dann auch ownen, ich muss es dann auch verkraften, wenn halt so ein Spieler, so eine Spielerin dann halt irgendwie mal zufällig oder aus welchen Gründen auch immer 3 Dreier reinschmeißt und sie waren nicht auf dem Scouting Report. So, dann ist das meine Sache, dann muss ich das ownen oder dann muss ich eine Auszeit nehmen und wir müssen anpassen. Aber wenn die halt bis zu diesem Spiel nichts gemacht haben, dann haben die da nichts zu suchen. Also ich finde die Zahl 3 bis 6 schon okay, 6 finde ich schon eher in den höheren Bereichen. Also
Komplett,
in der
komplett.
WNBL haben wir da nicht 6 Spielerinnen gehabt.
Nee, nee, muss man auch nicht. Weil am Ende geht es nochmal darum, muss ich jetzt irgendwie zeigen, dass ich jede Spielerin kenne? I
Manchen
don't
ja.
know. Ja, wer sind die Spielerinnen, die dich schlagen? Oder wer sind die Spielerinnen, die das Spiel gewinnen können für die andere Mannschaft? Punkt. Ne? Und dann würde ich auch etwas mehr Topline bleiben zu Beginn. Und das habe ich eigentlich, glaube ich, über immer gemacht. Das würde ich auch immer so beibehalten. Ist so ein bisschen resümierend, in Anführungszeichen, sagen, Stärken der gegnerischen Mannschaft. Also was ist deren Offense-Konzept? Was sind sozusagen deren Ziele, ohne jetzt in Sets einzusteigen, ne? Also wirklich nicht Plays oder Sets zu verteidigen, sondern einfach zu sagen, wie wollen die spielen? Was ist deren Offense-Strategie? Was sind deren Ziele? Was ist deren Style? Was sind die Spielertypen? Was ist das Konzept Offense? Und dann, wie verteidigen wir das? Und dann, was ist deren Defense-Konzept und wie greifen wir dagegen an? Also sehr global gedacht, ohne jetzt wirklich tief ins Detail zu gehen, obwohl dann da schon so drin sind wie, ne, keine Ahnung, die wollen immer schnell spielen, die wollen immer irgendwie, ist irgendwie ein Fast-Break-Team. Dann wollen wir sozusagen immer Transition unterbinden. Aber auch, wie machen wir das, ne? Oder wie stoppen wir Transition? Wie ist unsere Transition Defense? Wie passen wir das an auf deren Spiel? Oder keine Ahnung, das ist alles irgendwie ausgerichtet auf mit Pick and Roll zwischen irgendwie zwei Spielerinnen. Wie wollen wir das verteidigen? Wie wollen wir das verhindern? All diese etwas globaleren Themen oder keine Ahnung, ist ein Team, was irgendwie super physisch und athletisch ist. Jetzt spielen Zone dagegen, also wirklich global, ne? Also was sind sozusagen, oder wie du schon gesagt hast, nach Einwurf oder keine Ahnung, die haben irgendwie 1000 verschiedene Baseline-Plays und die scoren daraus immer, ne? Dann machen wir irgendwie grundsätzlich machen wir irgendwie, spielen wir bei Einwurf eine Zone oder wie auch immer. Also wirklich sehr, also grundsätzlich teamtaktische Anweisungen angepasst auf Offense und Defense für uns als wie greifen wir dagegen an und wie verteidigen wir diese Mannschaft.
Finde ich in dem Setup, es ist ein Spiel auch vollkommen ausreichend. Ich finde, eine spezielle Situation wäre jetzt für mich, man ist in einer Playoff-Serie, man hat eine Best of Five, eine Best of Seven-Serie, man spielt mehrmals hintereinander gegen die gleiche Mannschaft. Dann wäre es für mich schon wieder so, also dann gehe ich als Trainerin davon aus, okay, wir gehen jetzt in Spiel 4. Alle Spielerinnen meiner Mannschaft haben verstanden, was die globalen Ziele dieser gegnerischen Mannschaft sind. Wir müssen jetzt mehr ins Detail gehen, weil wir sind 2-1 zurück. Wir müssen dieses Spiel gewinnen, sonst kommen wir nicht in das entscheidende fünfte Spiel. Also nur nochmal, um das so als extra oder spezielle Situation darzustellen, da
Total.
würde ich dann schon davon ausgehen, dass auch alle, die in meiner Mannschaft spielen oder für mich spielen oder wie auch immer man das sagen möchte, dann die Kapazität haben, auch mehr Informationen zu verarbeiten.
Total. Und wie du schon gesagt hast, da, also das ist, glaube ich, eine totale Ausnahmesituation, da gebe ich dir vollkommen recht, weil du bereitest dich ja dann irgendwie immer wieder neu auf denselben Gegner vor. Das heißt, dann kannst du ja sozusagen, und das solltest du auch, den Scouting Report genau daran anpassen, was hat uns wehgetan im Spiel gestern. Was waren die Situationen, aus denen sie gescored haben? Wo konnten wir nicht angreifen, weil sie uns das weggenommen haben? Was haben sie uns weggenommen? Womit haben sie uns verteidigt? Was uns überrascht hat, was uns aus dem Rhythmus gebracht hat? Was sind die Offense-Situationen, die uns wehgetan haben? Und sich dann wirklich gezielt darauf vorzubereiten. Und dann wäre es nicht mehr global zu sagen, was ist sozusagen Offense-Konzept, Defense-Konzept, sondern was hat uns geschadet in Offense? Was hat uns geschadet in Defense? Und was tun wir also wie reagieren wir im nächsten Spiel darauf? Ne? Und dann würde ich schon nochmal ein bisschen runterbrechen. Also dann, das wäre zum Beispiel für mich nochmal so ein Punkt, wo man sagt, man gibt nochmal so konkrete Handlungsanweisungen für bestimmte Spieler. Ne? Also wenn man zum Beispiel sagt, das sind deren Top-Shooter und zu sagen, da, keine Ahnung, immer dann, wenn die ein Pick-and-Roll spielen, verteidigen wir so. Immer dann, wenn die irgendwie über einen Staggered-Screen laufen oder über irgendeinen indirekten Block, verteidigen wir so. Jedes Closeout wird irgendwie als hartes Closeout gelaufen. Das sind Non-Shooter. Wenn wir, keine Ahnung, in einer Rotation sind, lassen wir die stehen. Wenn wir aufs Pick and Roll rotieren, wenn wir helfen müssen, rotieren wir nicht auf diese Spieler, sondern rotieren auf den Shooter. Wenn die den Ball bekommen, laufen wir kein hartes Closeout, sondern ein Soft Closeout oder wir contain oder wie auch immer. Das sind Offensive-Rebounder. Immer dann, wenn die angreifen, die müssen ausgeboxt werden, zum Beispiel. Ne? Also, um sozusagen so konkrete Handlungsanweisungen für bestimmte Spieler zu geben. Und das ist immer, finde ich, so das Kritischste in Anführungszeichen, wie detailliert bereite ich sozusagen die Sets des Gegners vor? Kann ich
Ich habe
das
zu dem
überhaupt?
vorherigen Schritt noch mal eine Frage. Du hast es ja jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, sehr an den Qualitäten der gegnerischen Mannschaft festgemacht. Also, das ist eine Werferin, die versuchen sie immer in ein Staggered-Screen, in ein Elevator-Screen, was auch immer reinzubringen. Oder das ist eine gute Ballhändlerin mit sehr gutem Drive zum Korb. Sie spielen mit ihr viel Pick and Roll, deswegen verteidigen wir das so und so. Nun könnte man ja aber auch sagen, okay, die gegnerische Mannschaft läuft viele Pick and Rolls, läuft viele Staggered-Screens. Wenn Spielerin A, B, C aus meiner Mannschaft in diesen Situationen ist, verteidigen wir das so und so, weil es kann ja sein, meine eine Postspielerin kann super gut irgendwie da ein Hard Hedge spielen im Pick and Roll gegen diese gute Ballhändlerin, die halt immer versucht, das Pick and Roll eng zu nutzen, um einen Drive zu generieren. Spielerin B aus meiner Mannschaft hat aber langsame Füße und kriegt da wahrscheinlich immer einen Foul. Verteidige ich dann vielleicht also aufgrund unserer Qualitäten oder nicht vorhandenen Qualitäten in dem Fall anders. Also du würdest dich schon immer auf die Qualitäten der Gegnerin fokussieren und alle deine Spielerinnen die gleiche Pick and Roll, wir bleiben einfach bei Pick and Roll in der Situation, gleiche Pick and Roll Verteidigung spielen lassen und nicht mit den Qualitäten deiner SpielerInnen arbeiten und sagen, okay, dann hat halt die Ballhändlerin immer mal einen anderen Look. Dann hat sie mal eine flache, eine Flat Hedge, Hard Hedge, Trap, Ice, je nach Qualität meiner Mannschaft.
Ja und nein. Also ich glaube, das, was du sagst, wäre jetzt für mich etwas, was aufgrund der Situation kann das dann mal vorkommen, dass man sagt, wir bleiben bei unserer Defense in einem Scouting Report. Aber grundsätzlich wäre das jetzt in Bezug auf Spielphilosophie, würde ich sagen, ja, doch, auf jeden Fall. In Bezug auf muss das in Scouting Report. Kommt ein bisschen drauf an, weil das ja wahrscheinlich etwas ist, was wir dann immer so machen. Ne? Also ich sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Niara Sabali zum Beispiel. Schon mit 14 oder mit 13 war Niara, und witzigerweise habe ich gerade ein Video gesehen von ihr, wo sozusagen, keine Ahnung, das war so ein, war irgendwie so ein Highlight, wo sie irgendwie aus so einem harten Hedge irgendwie einen Steal hatte in der WNBA. Und dann war es irgendwie, Niara Sabali ist irgendwie so die krasseste Hard Hedge Pick-and-Roll-Verteidigerin. Und das war schon mit 13, war die schon so. Ich habe wirklich, ich kenne keine Spielerin, die so gut hedged in einer Blockverteidigung, also Innenspielerin. Es gibt aber auch Spielerinnen, die können das einfach nicht leisten. Ne? Also du hast Spielertypen, die einfach anders sind, mit denen wirst du wirst nie erfolgreich sein, wenn du die trappen lässt oder wenn du die hard hedgen lässt, sondern dann musst du halt runter, dann musst du halt aufgrund ihrer Fähigkeiten, vielleicht sind sie aber super gut, wenn sie irgendwie eine tiefe, flache Hilfe spielen oder Drop-Defense oder wie auch immer. Das, glaube ich, ist etwas, was man dann schon immer so macht, also in jedem Spiel, weil das würde ja angepasst sein, sozusagen auf die Qualität der Spielerin und unabhängig davon, gegen wen du jetzt spielst. Das, was man vielleicht dann aufnehmen kann, ist, wenn man merkt, okay, das könnte eine Gefahr für uns sein, weil die Konstellation sehr wahrscheinlich sein wird, dass die gegnerische Mannschaft Spielerin XY in eine Situation bringt, wo sie im Pick and Roll verteidigen muss und ihre Defense wird vielleicht nicht, also es ist vielleicht nicht unbedingt die Defense, die die Qualitäten der gegnerischen Spielerinnen in den Griff bekommt, ne, dass man sozusagen dann einen Plan B entwickelt. Aber ich gebe dir schon vollkommen recht. Ich glaube, dass das wichtig ist und dass es, ich glaube, dass es auch in jeder Form von Coaching und in jeder Form von Führung, egal ob man sich in einem Unternehmen oder wo auch immer befindet, also Führungsqualitäten sind, was sind die Schwächen und was sind auch vor allen Dingen die Stärken meines Personals und wie kann ich diese Stärken zur Geltung bringen oder wie setze ich meine Spielerin ein? Und ich kann halt aus, ich kann aus einer Verteidigerin, die irgendwie 2 Meter ist und irgendwie eine Spannweite von 2,40 Meter hat, aber dafür vielleicht nicht so schnell aus den Füßen ist, muss ich halt anpassen und muss sie halt in die Verteidigung bringen, wo sie sich wohlfühlt. Da gebe ich dir schon recht. Im Scouting Report nur, wenn das wirklich eine Situation ist, die uns entweder total helfen kann, oder eine Gefahr, die wir irgendwie voraussehen müssen und schon eine Strategie dagegen entwickeln müssen.
Okay.
Plays.
Was
Ich
ist deine
glaube,
Meinung dazu? Wie
ja, ich
viele,
glaube.
wie detailliert?
Boah, ich glaube, dass es einfach total auf die Situation ankommt. Und ich glaube,
Ja.
dass es auch total darauf ankommt, wie sich Basketball entwickelt hat. Also ich glaube, dass es echt, also dass die meisten Teams auf einem sehr hohen Level immer weniger so in Korsett gezwungen spielen und immer weniger wirklich so starre Strukturen haben und oft auch ja nicht irgendwie drei Systeme haben oder vier Systeme. Das hört sich immer so doof an, aber das war lange so. Ne? Das war lange so. Du hast irgendwie Trainer gehabt, die haben, und es gibt es auch immer noch, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, und es ist wirklich, finde ich schlimm. Aber es gibt wirklich Trainer, die zur Saisonvorbereitung mit fünf Sets anfangen und damit hören sie auch dann in den Playoffs auf. Ne? Wenn es solche Trainer gibt, dann kann man das natürlich machen, diese Sets vorbereiten. Das würde ich dann auch machen. Es ist aber ja die meisten Trainer, ich weiß nicht, wie oft, das hast du ja selber, Jenny, du warst ja auch Spielerin von mir. Ich glaube, wir haben mit nichts, mit dem angefangen haben, haben wir aufgehört. Wir haben wirklich sehr, sehr oft uns dann auch entwickelt und neue Sets und was hat funktioniert. Und am Ende, so wie wir gespielt haben, am Ende hatte nichts mehr zu tun mit am Anfang, was jetzt rein Sets angeht. Ne? Also, und ich glaube, dass sich auch der moderne Basketball da hin entwickelt. Da ist auch viel Quick-Hitter, ne? Also viel wirklich kurze Sequenzen. Und dann geht es, glaube ich, auch darum zu erkennen, was ist sozusagen Vorgeplänkel. Also was sind sozusagen wirklich die Kernsituationen der Offense und wie verteidige ich die? Und ich muss nicht die Spieler überladen und jeden Handoff und der Handoff so und der Handoff so und der Downscreen so und der was auch immer, sondern wirklich zu sagen, okay, wo geht es am Ende hin und wie verteidigen wir die Situation, die dann wirklich wichtig ist? Oder alternativ, gibt es irgendeinen Hebel, wo du überraschen kannst? Ne? Also das wäre für mich nochmal so ein anderer Punkt. Also wenn du irgendwie sagst, okay, jedes Set wird irgendwie, das ist manchmal so, das ist mir auch manchmal passiert, es gibt ganz viele Teams, die irgendwie immer den Einstieg auf der rechten Seite haben, egal was sie spielen. Ne? So nimmst du mal komplett den Einstieg einfach weg. Und die müssen plötzlich alles auf der anderen Seite machen. Wie reagiert man da drauf? Ne? Oder du weißt sozusagen, es gibt immer an irgendeiner Stelle irgendwie ein Ball-Reversal und der wird eher so, weil das ja oft keine wichtigen Elemente sind, der wird dann so hingelaxt. Was können wir da vielleicht machen, um da mal so komplett auf Stil zu verteidigen, um wirklich mal so zwei, drei Überraschungsmomente zu haben, wo man mal irgendwie einen einfachen Korberfolg rausgenerieren kann? Oder Baseline-Plays, ne? Wo können wir vielleicht mal, wenn man sagt, okay, die haben irgendwie immer das Gleiche, wo können wir dann mal echt überraschen, dass er vielleicht mal so 5 Sekunden plötzlich bekommt oder mal einen Steal? Ich würde sonst mich immer auf die Grundsituation mittlerweile konzentrieren. Also, wo kann man wehtun, wo kann man überraschen, wo kann man die Routine der anderen Mannschaft so mal komplett aus der Balance bringen und wie verteidige ich so die Grundsituation?
Stimme ich dir auch zu. Also ich glaube, es ist ja mittlerweile einfach so, man spricht ja immer so von Triggern, also keine Ahnung, es gibt einen Verbal Handoff und es gibt eine Zweierseite und es gibt eine Dreierseite und dann gibt's Einstiege, die, sage ich mal, so als erster Dominostein dann so den Domino Day, wer erinnert sich nicht daran, so ins Rollen bringt. Und dann geht es ja im Endeffekt, wie du gesagt hast, darum, dass man so die ersten drei, vier Dominos irgendwie so wegverteidigt, ohne dass man einen großen Nachteil für sich in der Defense kreiert, um dann den finalen Domino möglichst in Bestbesetzung und Bestpositionierung, ohne dass man hinterherläuft oder was auch immer, verteidigen kann. Oftmals sind es dann halt so Situationen wie am Ende wird ein Pick and Roll gelaufen oder am Ende kommt eine Werferin irgendwo raus aus zwei Screens. Oder Dribble Handoff, Pick and Roll oder was auch immer, ne? Dass man eben in diesen Situationen dann bereit ist, wirklich was wegzunehmen. Oder, und das finde ich halt auch sehr charmant, und das hast du ja auch schon gesagt, man sorgt halt für so ein krasses Überraschungsmoment, dass man eben diesen einen Trigger, der alles andere auslöst, so hart wegnimmt, dass man halt vielleicht den anderen Trainer, die andere Trainerin zu einer Auszeit zwingt, relativ früh im Spiel. Oder zwei, drei Turnover forciert und daraus einfache Punkte hat und dann eben gut ins Spiel startet oder gut ins Viertel oder die Halbzeit oder wie auch immer. Na, also das wären, ja, stimme ich dir zu, für mich auch so die Varianten, die man irgendwie hat. Ich finde
Oder
halt
wirklich mal so.
Einwurfplays sind dann nochmal so eine Sondersituation. Da kann man sich ja wirklich, und da geht es dann auch wieder um Datenlage, angucken, okay, was laufen sie wirklich echt viel. Aber auch da geht es dann für mich darum, was ist die finale Situation, in die sie reinkommen wollen? Wie können wir bestmöglich bis zu dieser finalen Situation verteidigen, um die halt dann wegzunehmen? Oder wie können wir schon vorher halt unterbrechen oder zerstören?
Ich glaube, dass das auch wichtig ist, weil es auch, glaube ich, Sicherheit gibt, ne, weil das sind so Standardsituationen, das hört sich immer so doof an, das ist so ein Fußballbegriff, aber so Standardsituationen. Und ich glaube, dass die Sicherheit geben, ne, auch der Mannschaft, wenn man weiß, okay, man ist das irgendwie durchgelaufen, man weiß, wie man die Situation verteidigt, man weiß, was kommt. Manchmal reicht ja schon, dass die Spieler wissen, was kommt. Also wie ist die Aufstellung, welches Set spielen sie, weil das gibt auch Selbstbewusstsein, ne? Also ich glaube, dass manchmal Scouting Reports, auch wenn man vielleicht weiß, dass nur 10% der Informationen dann wirklich auch effizient angewandt werden. Ich glaube, es ist so wichtig, eine Spielvorbereitung zu machen mit der Mannschaft, weil es einfach sowas mit dem Selbstbewusstsein macht, wenn die Mannschaft in das Spiel reingeht mit dem Gefühl, ich bin vorbereitet, ich weiß, was kommt und ich kenne den Gegner, ich weiß, was sie wollen, ich weiß, wie sie angreifen, weiß, wie sie verteidigen. Als wenn man sozusagen so voll in so eine total unbekannte Situation reingeht, ne? Ich glaube, dass das manchmal auch ein psychologisches Thema ist, einen guten Scouting-Report. Und dann geht es natürlich auch mal so ein bisschen um die Spielerin, ne? Du weißt das selber, du warst lange Spielerin. Es gibt sozusagen zwei extreme Typen, ne? Es gibt die Spielerinnen, die morgens in den Bus steigen und nicht mal wissen, wohin sie fahren. Und die gibt es, sind oft auch Profispielerinnen, die bezahlt werden für das, was sie tun. Und es gibt echt die Spielerinnen, die sich wirklich Spiele angucken, die den Scouting-Report echt durchlesen, die dann nochmal irgendwie im letzten Training nochmal kommen und sagen, wir verteidigen nochmal diese Situation. Keine Ahnung, wenn die das Play spielen, wie verteidigen wir das? Ich habe da nochmal eine Frage, weil die und die Situation könnte passieren. Also das sind sozusagen die Extreme und ich glaube, dass es einfach ein Mindestanspruch auch von Spielerinnen sein muss, dass Trainer diese Fragen beantworten können. Ne? Und alleine deswegen, glaube ich, ist es wichtig, sich da auch vorzubereiten als Trainer.
Ja, das wollte ich auch gerade nochmal sagen. Also dann ist es schon wichtig, auch wenn man diese Situation vielleicht nicht auf dem Scouting-Report hat, aber Spielerin XY hat halt irgendwie, keine Ahnung, kennt die gegnerische Mannschaft, kennt die gegnerische Spielerin vielleicht aus einem anderen Kontext, aus einer anderen Liga oder so. Hey, die hat immer das und das gemacht. Wie können wir das verteidigen? Dass man dann eben Antworten hat. Oder man sagt, ey, muss ich mir nochmal anschauen und lass uns irgendwie morgen drüber reden, wenn man morgen dann noch ein Training hat. Und dann besprechen wir das nochmal. Aber es ist vielleicht eine ganz gute Überleitung, weil du hast ja von so verschiedenen Typen gesprochen. Lass uns mal drüber sprechen, wie kann man denn möglichst alle SpielerInnen der Mannschaft erreichen? Also welche Form sollte denn so ein Scouting-Report haben? Früher gab es halt das ausgedruckte Papier in die Hand, da konnte man sich noch Notizen drauf machen oder selber irgendwie noch was mit einmalen oder was highlighten oder unterstreichen oder wie auch immer. Dann sagtest du, bist du ja selber irgendwann übergegangen, dass es halt digital als PDF verschickt wurde in die WhatsApp-Gruppe rein oder an alle Spielerinnen separat, keine Ahnung. Mittlerweile gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man das in eine App einpflegt, dass man da vielleicht auch so Untergruppen hat. Okay, die Guards gucken sich nochmal die anderen Guards an, dann kann man vielleicht auch noch kleine Videos hinterlegen. Das sind die Situationen, aus denen die gegnerischen SpielerInnen scoren. Was würdest du sagen? Man muss mit der Zeit mitgehen und man muss vielleicht diese neuen Sachen ausprobieren. Oder sagst du, auf gar keinen Fall, Papier und Stift ist immer noch the best way to go?
Boah, also ich
Ist schon fast
persönlich
eine What-if-Frage.
ist schon fast eine What-if-Frage. Also ich persönlich glaube, aber das ist auch mal eine Frage, wie verarbeiten Menschen Informationen, ne? Also reicht es etwas nur zu sehen? Reicht es oder muss ich sozusagen aktiv mitarbeiten, Fragen stellen, erklären? Oder muss ich schreiben, um Sachen zu verinnerlichen, zum Beispiel? Ich bin jemand, ich merke mir Sachen besser, wenn ich irgendwie sie schreibe oder wenn ich Notizen mir mache. Ich glaube, dass es für viele hilfreich wäre, es ausgedruckt zu haben und sich wirklich nochmal so ein paar Randnotizen zu machen. Dann gibt es aber immer diese große Sorge aller Trainer, dass das mal liegen bleibt irgendwo. Und mittlerweile weiß ich nicht, die Generationen sind natürlich auch so, dass sie einfach das mittlerweile gelernt haben, Dinge irgendwie auf dem Handy oder auf dem iPad sich anzugucken. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sozusagen die Form der Information an das Medium anpasst, ne? Also ein Word-Dokument auf dem Handy zu lesen, ist halt nicht so geil. Ich glaube, da ist es besser, das irgendwie ausgedruckt zu haben. Wenn jetzt eine coole Slides-Präsentation oder eine PowerPoint-Präsentation, die irgendwie einfach so visuelle Charts hat, das kann man sich, glaube ich, gut auf dem Handy angucken. Und es ist natürlich auch, Es ist natürlich auch eine sehr, sehr, sehr einfache Form der Distribution, sage ich mal. Ja, weiß ich irgendwie nicht.
Ja, ich glaube es auch, ich finde es auch schwierig. Da würde ich mich auf die Aussage von ganz zu Beginn so ein bisschen berufen. Das muss man vielleicht auch so ein bisschen ausfühlen. Was hat man da für SpielerInnen? Wie kommen die damit klar? Und für mich steht vollkommen außer Frage, dass man das nicht einfach nur so reindroppt in eine WhatsApp-Gruppe, in WhatsApp-Chat, sondern das muss in irgendeiner Art und Weise eventuell auch noch mit Videomaterial irgendwie nochmal besprochen werden. Das muss im Training irgendwie besprochen werden, so dass diese Informationen halt nicht nur einfach da reingestellt werden, sondern es zumindest die Möglichkeit gibt. Wir beide wissen auch, dass es in diesen Situationen dann Leute gibt, die nicht mitdenken, auch wenn das im Training besprochen wird oder durchgelaufen wird oder was auch immer. Aber dass es zumindest die Möglichkeit gibt für die SpielerInnen, sich darüber nochmal Gedanken zu machen, das vielleicht auch nochmal irgendwie durchzugehen. Und die Situation dann entsprechend zu verstehen oder die Information zu verstehen.
Ja, bin ich komplett bei dir.
Okay, dann kommen wir jetzt tatsächlich zu den What-If-Fragen. Ich bin gespannt auf deine. Möchtest du direkt anfangen oder soll ich meine droppen?
Drop mal deine.
Okay. What-If? Was wäre, wenn du dich für den Rest deines Lebens entscheiden müsstest zwischen, also du coachst wieder eine Mannschaft, zwischen dein Scouting Report darf maximal eine Seite lang sein oder du darfst gar keinen machen?
Maximal eine Seite.
Okay. Also hätte ja auch sein können, du sagst, pff, dann mache ich lieber gar keinen und bespreche es detaillierter einfach mit der Mannschaft im Training oder so, aber du sagst, nee, dann auf jeden Fall eine Seite. Und dann packe ich halt, baller ich alle Informationen auf diese eine Seite. Ist nur Vorderseite, nicht Rückseite, ne?
Ja, aber ich glaube, dass das helfen würde, weil ich glaube, das würde einen ja dazu zwingen, deshalb auch noch mal vielleicht ein Tipp von jemandem, der wirklich große Schwierigkeiten hatte, immer im Leben auf den Punkt zu kommen. Weil wir ja vorhin gesagt haben, es ist, glaube ich, wichtig, ist immer so die Strukturen, gleiche Strukturen zu haben. Ich glaube, dass es echt wichtig ist, so eine Art Draft zu haben und so eine vorbereitete Struktur. Alleine auch deshalb, weil
Scaffolding nennt man das.
ich denke immer, ich wohne auf dem Mond, ne? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, ich komme nicht mehr hinterher mit all den Trendbegriffen, die es gibt.
Nee,
Es,
aber das ist kein Trendbegriff.
ich habe das noch nie gehört.
Okay, gut. Ja, du hast wieder ein gutes Wort gelernt.
Okay, Jenny. Ich habe jetzt eine etwas philosophische Frage.
Oh, meine war nicht philosophisch.
Doch, die war sehr philosophisch. Die
Ja.
war doch, die war sehr philosophisch. Also, weil eigentlich ein, glaube ich, Szenario, was schon existiert oder zumindest irgendwann absolute Normalität sein wird. Ich komme ja von, oder wir alle, wir beide, kommen ja aus einer Zeit, wo wirklich Scouting Report, Analyse von Daten, wirklich Nachtschichten in Anspruch genommen hat. KI kann oder wird, also kann, die Frage ist, das kann sie definitiv, aber ich sag mal auch, die Anwendung wird irgendwann jetzt so sein, die wahrscheinlich mit der richtigen Dateninformation, also du sagst, zieh dir, das sind die Scouting, das sind die Stats, das sind Advanced Stats, das sind Videos, mach einen Scouting-Report. Wenn, was ich damit sagen will, wenn sozusagen Scouting-Reports nicht mehr von Fleiß, Kompetenz, Ahnung des Coaches abhängig sind, sondern jeder mit KI einen super Scouting-Report innerhalb von kürzester Zeit anfertigen kann. Was sind dann die Vorteile und wie erschaffst du dir dann noch Vorteile in der Spielvorbereitung?
Also ich bin eine sehr große Verfechterin davon, dass nicht alle Jobs und nicht alle Dinge von KI ersetzt werden können. Zumindest hoffe ich das ganz, ganz stark. Und ich glaube, vor allem in meinem Berufsbild, also das, was ich so tagtäglich mache, wird das noch ein bisschen dauern. Natürlich müssen wir schauen, wie wir Kinder befähigen, Jugendliche befähigen, mit den neuen Technologien umzugehen. Und ich glaube, so wird es auch im Sport sein. Also ich glaube, dass TrainerInnen trotzdem das, was KI macht, in Anführungsstrichen kontrollieren müssen und gegenchecken müssen, ist es das, was mein Team braucht? Ist es so aufbereitet, wie ich es aufbereitet haben möchte? Also letzten Endes, um in KI-Sprache zu bleiben, du musst halt so gut prompten können, dass KI wirklich das ausspuckt, was du willst, oder du musst es halt dann nochmal überarbeiten. Also auch in meiner Zeit damals in Hannover, als ich ein Jahr Co-Trainerin war, wir hatten auch so ein Programm. Du hattest ja vorhin schon von Synergy und diesen ganzen Programm gesprochen, die ja quasi ein Spiel für dich runterbrechen und dann kannst du in das System gehen und sagen, okay, ich möchte jetzt alle Scores von der Nummer 4 von den Gegnerinnen haben. Ja, und dann hat mir das System halt immer die 2 Sekunden ausgespuckt, wo die Spielerin halt nur noch den Ball loslässt und dann sehe ich, wie der Ball reinfällt. Ja, das bringt mir aber nichts, wenn ich einer meiner Spielerinnen die Spielerin präsentieren möchte und sagen möchte, aus diesen Situationen scoret sie. Also es bringt mir ja nichts, dann immer nur die 2 Sekunden zu zeigen, sondern ich muss das Video dann immer noch mal länger ziehen, um zu zeigen, okay, das ist die Situation. Sie kommt eben immer über diesen Staggered-Screen, sie kommt immer aus dem Handoff, sie kommt immer aus was auch immer für einer Situation. Und ich glaube, ja, KI wird sich auch weiterentwickeln, aber so ein bisschen was an menschlicher Arbeit wird immer irgendwie dabei bleiben. Und das Allerwichtigste ist, wie vermittle ich die Informationen dann? Na, also diese menschliche Seite, diese soziale Seite, das wird für mich immer bleiben und immer ein sehr, sehr wichtiger Faktor bei Wissensvermittlung bleiben. Deswegen, das wird nicht wegfallen. Also, das ist ja das, was ich meine. Also, ich brauche nicht nur so einen Scouting-Report, KI generiert oder nicht, in eine WhatsApp-Gruppe reindroppen. Das, also, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Da würde ich von ausgehen, in einer 10-Spiele-Serie verlierst du mehr Spiele, wenn du es so machst, als dass du sie gewinnst. Es gibt ungemein viele Vorteile, ungemein viele. Ich glaube, es kann sehr, sehr viel Arbeit sparen. Es kann Arbeit strukturieren und auch Prozesse beschleunigen. Aber ich glaube nicht, dass es menschliche Arbeit komplett auslöscht.
Nee, also ich glaube, das ist, also jetzt werden wir wieder in diese KI-Philosophie reingehen. Ich glaube, ich bin großer Fan von jeglicher Form von KI und ich glaube, dass uns das, was KI wegnehmen wird, sind die ungewollten Arbeiten und die langweiligen Arbeiten und die administrativen Arbeiten. Aber sie schafft uns und wird uns Raum schaffen für Menschlichkeit, für Empathie, für soziale Fähigkeiten, für Kreativität und so weiter, die man vielleicht jetzt gar nicht so oft ausleben kann. Deshalb finde ich das, also um die Frage zu beantworten, ich glaube, dass wir wieder sozusagen, es gab es gab eine gewisse Phase, wo wirklich Menschen, die sich wirklich ganz viel angeguckt haben, angelesen haben, Zeit investiert haben in Scouting-Reports und so weiter, auf einer gewissen Ebene also Vorteile hatten gegenüber Trainern, die das vielleicht nicht gemacht haben. Und ich glaube, dass jetzt sozusagen der Vorteil wieder zurückgeht, nicht zu denen, die das nicht gemacht haben, sondern dass dieser Wissensvorsprung, dieser Informationsvorsprung jetzt nicht dich mehr differenziert, weil den rein theoretisch alle in kürzester Zeit bekommen können über KI-Tools, über Scouting-Tools und so weiter. Und es jetzt wieder zurückgeht zu Menschlichkeit, Empathie, wie vermittle ich, wie bereite ich Spielerinnen auf das vor, wie helfe ich ihnen, das, die Informationen umzusetzen, wie reduziere ich Informationen. Also früher war das große Thema Zugang zu Informationen, jetzt ist es Überfluss an Informationen und jetzt ist sozusagen eigentlich die große Fähigkeit, Informationen aufs Wesentliche runter zu reduzieren, sie zu vermitteln und ja, bin da bei dir.
Wäre ja auch
Ja.
echt blöd, wenn irgendwann KI unseren Podcast macht.
Das wäre blöd. Wäre aber gut, wenn die uns alle Informationen gibt und einen ganzen,
Ja,
den
stimmt.
ganzen und alles vorarbeitet. Also ich glaube, das ist vielleicht auch in Anführungszeichen das, was ja für viele Trainer auch so eine Art Daseinsberechtigung war, dass sie halt so, ich sage es mal negativ, Freaks und Nerds waren, die wirklich sozusagen 24/7 irgendwie im Internet waren oder sich irgendwie Informationen angelernt haben. Das geht jetzt halt in Sekundenschnelle und jetzt geht es wieder zurück auf andere Dinge, die eine Relevanz haben im Coaching. Das ist eigentlich auch schön.
Ja, bin ich absolut bei dir. Dann
Gutes Schlusswort.
sind wir fertig mit unserem Scouting-Report. An alle jungen oder auch nicht so jungen TrainerInnen da draußen, falls ihr Fragen habt, dann beballert uns mit diesen Fragen über unseren Instagram-Kanal. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder reinhört. Bis dahin.
Bis dahin.
Tschö.
Tschüss.
Time out over.